Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von der kleinen Serie zum Thema Yoga-Studios. Und zwar spreche ich heute mit der lieben Svea aus Braunschweig vom Studio Das kleine Yoga-Haus. Wir sprechen darüber, wie es zur Studiogründung kam, wie ihr Yoga-Business heute aussieht, wie sie das alles gestaltet mit ihrem speziellen Konzept, das sie hat, ihre Herangehensweise, was es für sie auch bedeutet, eine politische Yoga-Lehrerin zu sein, wie sie die Kommunikation gestaltet mit ihren Teilnehmerinnen und auch Kooperationspartnerinnen, was gut im Studio läuft, was herausfordernd ist und so vieles mehr. Schön, dass du wieder reingeschaltet hast und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich. Es gab sehr viel positives Feedback auf diese Idee von mir, mal eine Serie zum Thema Yoga-Studios, Studioführung, Studiogründung und so weiter zu machen. Und ich darf dir heute das zweite Interview aus der Serie vorstellen und damit ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Svea.
Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast. Der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Business-Wissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin.
Hallo, liebe Svea, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist. Ja, stell dich super gerne mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Svea Sauerborn-Plumin, neuerdings mit Doppelnamen Bindestrich, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich bin Psychologin und Yogalehrerin und wohne in Braunschweig und habe da auch meinen Hauptstandort sozusagen.
Du hast ja ein Yoga-Studio, das kleine Yoga-Haus. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es da zur Studiogründung kam?
So ein bisschen über Umwege. Also ich bin schon seit, lass mich kurz überlegen, 2014 habe ich angefangen zu unterrichten, im zarten Alter von 20, 21. Also ich habe meine Yogalehrerausbildung sehr früh gemacht. Meine Mama ist auch Yogalehrerin und hatte sehr Glück, dann überhaupt eine Ausbildung zu finden bei der Jutta, die mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat, weil viele haben gesagt, unter 25 oder so nehmen sie niemanden auf und habe dann jahrelang hier und da unterrichtet, also zum Beispiel im Unisport und habe dann irgendwann auch Räume angemietet, habe eine Zeit lang auch anderes Studium aufgebaut und nebenbei Vollzeit studiert, unter anderem Psychologie. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich sehr viel ja einfach in der Yoga-Welt unterwegs war. Yoga geübt, unterrichtet, mich fortgebildet habe über die Jahre und dann kam Corona irgendwann. Der Masterabschluss meines Studiums fiel eben genau in die Corona-Zeit rein und es war ein ziemlich undankbarer Zeitpunkt, um fertig zu werden und in die Berufswelt zu starten. Ich war dann halt eigentlich an dem Punkt, dass ich ziemlich genervt war. Ich glaube, da können viele Yoga-LehrerInnen mitfühlen, dass so die Pandemie einfach, ne, allein wirtschaftlich gesehen eine schwierige Zeit war und ja auch irgendwie ein Stück weit einsam. Ich habe dann aus meinem Wohnzimmer halt heraus unterrichtet und gestreamt und hatte dann halt irgendwann gesagt, so, boah, ich habe keinen Bock mehr darauf und hatte halt gedacht, ich suche mir jetzt einmal eine Festanstellung als Psychologin und das war echt super schwierig mitten in der Pandemie. Und dann ja kam mir so der Raum über den Weg, fiel mir sozusagen vor die Füße. Ich hatte nicht wirklich aktiv gesucht. Meine Mama ist so ein eBay-Kleinanzeigen-Fuchs und die hatte eigentlich auch, glaube ich, auch was anderes gesucht und hatte dann die Immobilienanzeige gesehen und hatte gesagt, ah, geh doch mal hin, guck dir das doch mal an, weil die wusste, dass ich so schon irgendwie Interesse habe, doch noch meinen eigenen Kursraum zu haben. Dann bin ich hingegangen und eigentlich hatte der Vermieter sich auch so ein Sharing-Konzept gedacht, also dass es zum Beispiel 4, 5, 6 NutzerInnen gibt, die dann halbe Tage oder ganze Tage fest anmieten und der Raum quasi so ein Gemeinschaftsprojekt ist. Da dachte ich mir, cool, dann kannst du ja 2, 3 Tage anmieten und kann dann Teilzeit halt als Psychologin arbeiten. Und das war halt Anfang letzten Jahres, also Anfang 2022, da war halt Corona auch einfach noch präsenter, sage ich mal. Ne? Sehr frisch aus der Akutphase raus, sage ich mal. Und bei der Besichtigung, da waren jetzt zig Leute und niemand hatte die Eier, um zu sagen, ich unterschreibe jetzt einen Vertrag, ich binde mir das sozusagen ans Bein. Ne? Und dann gab es schon die zweite Besichtigung und der Vermieter sah, glaube ich, so ein bisschen die Fälle davon schwimmen und hatte dann gesagt, ah ja, Frau Sauerborn, können Sie sich auch vorstellen, dass alleine anzumieten. Und dann habe ich erstmal geschluckt innerlich und habe dann aber gesagt, na ja, okay, mache ich. Weil ich schon weiß, dass wenn ich was anpacke, dass es auch Hand und Fuß hat. Und hatte dann das Glück, schon über das erste Jahr quasi schwarze Zahlen zu schreiben, was dann nicht immer so ist, ne, wenn man irgendwie die Location wechselt oder was Neues sozusagen anpackt. Und hatte auch das Glück, dass mir dann viele von meinen bisherigen TeilnehmerInnen auch gefolgt sind aus anderen Locations. Also das, ich war schon wirklich überall so in der Stadt und es ist ja nicht immer ganz einfach. Sobald die Leute ein bisschen anderen oder mehr Fahrtweg haben, dann sagen ja viele auch, ja nee, das passt für mich nicht mehr, was ich auch verstehen kann. Genau, aber ich hatte auch mehr gefolgt sind, mitgekommen sind sozusagen. Und es lief dann so gut, dass ich gesagt habe, okay, ganz reicht das eigentlich noch nicht, aber ich will jetzt dem Ganzen auch eine Chance geben. Habe mich dann mehr oder weniger davon verabschiedet, mir eine Anstellung zu suchen nebenbei. Jetzt im zweiten Jahr läuft es noch mal ein bisschen besser und ich hoffe, das dritte geht noch mehr bergauf.
Das ist ja super, super, super spannend. Das heißt, du führst diesen Yoga-Raum, dieses Studio an sich jetzt alleine.
Genau, also es war halt auch wirklich schwierig, überhaupt eine Immobilie zu finden, die von der Größe her passt. Also ich hatte über die Jahre hinweg immer mal so ein bisschen den Markt im Blick und war halt sonst immer zu Untermiete in ganz unterschiedlichen Locations, also irgendwie in Tanzstudios, in Hebammenpraxen oder so, die so einen Kursraum haben, habe das halt immer stundenweise angemietet, nachdem ich mich rausgezogen hatte aus dem anderen Studium. Und das ist so schwierig, was zu finden, was von der Aufteilung her passt, weil vieles ist ja dann eher so auf Praxen angelegt oder Büros, dass du halt viele abgeteilte kleine Räume hast. Und überhaupt was zu finden, was eine gewisse offene Fläche hat, dass es passt von der Größe, dass ich sage, okay, ich krieg so 8, 10, 11 Matten rein. Und es ist bezahlbar und in einer verkehrsgünstigen Lage. Das ist so ein bisschen der Jackpot. Deswegen hatte ich gesagt, okay, ich mach's. Und es ist halt eine Miete, wo ich ein bisschen schlucken muss, wenn ich das halt komplett alleine tragen würde. Aber ich wollte halt was haben, wo ich weiß, wenn es so ein bisschen Knallauffall kommt, ich kann es jeden Monat alleine bezahlen. Mache mich in dem Sinne nicht von anderen abhängig, sondern stehe wirklich auf eigenen Füßen.
Wunsch. Das ist, glaube ich, so der springende Punkt bei vielen, die jetzt vielleicht ein Studio starten möchten eigentlich. Mhm. Wie kann man sich dein Business so vorstellen? Ich würde dich das jetzt mal so ganz indiskret fragen. Was sind so deine verschiedenen Einkommensquellen? Also hast du Untermieter, hast du Kurse? Wie kann man sich dein Business so vorstellen?
Also hauptsächlich mache ich tatsächlich ganz normal schnöde Gruppenkurse, weil ich festgestellt habe, das mache ich super gerne. Also ich arbeite auch sehr gerne one-on-one im Einzelunterricht, aber halt auch super gerne mit Gruppen. Und habe eben seit ein paar Jahren die Qualifikation, dass ich halt Präventionskurse anbieten kann, dass die von der Krankenkasse bezuschusst werden. Und habe mich da relativ gut reingefuchst und mache da auch Seminare dazu. Und habe halt mittlerweile, ich glaube, 15 verschiedene Konzepte zertifizieren lassen zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Also ich habe einen Yoga-Grundkurs, der sich jetzt wirklich an Neuansteigerinnen richtet, die noch nie irgendwas mit Yoga am Hut hatten. Ich habe Hatha-Yoga im Vinyasa-Stil-Kurse. Ne? Man muss es ja vom Wording her immer ein bisschen verpacken, damit das zertifiziert wird. Ich habe Kurse für Schwangere, ich habe Kurse nach der Geburt, ich habe Aufbaukurse für nach der Geburt. Also eine breite Palette. Und natürlich muss man sich dann vom Format her an gewisse Regularien halten, was jetzt die Präventionskurse angeht. Habe aber für mich auch festgestellt, dass ich das gerne mache. Also ich habe kein Kartensystem mehr. Ich habe überhaupt keine flexible Teilnahme. Die Leute buchen entweder den 8er bis 10er Kurs als Block oder kommen halt nicht. So, da bin ich mittlerweile auch ganz klar für mich. Ich mache auch keine Nachholtermine. Ich mache keine Ausweichtermine. Die Leute bezahlen für ihren Kursplatz an diesem Tag. Genau, und ergänzend biete ich Einzelstunden an, da wo es passt oder auch psychologische Beratung, mache auch Stressbewältigungskurse. Da trage ich dann sozusagen meinen Psychologen in den Hut. Das läuft auch als Präventionskurs über die Krankenkassen und bin auch als Dozentin unterwegs, biete Seminare an für YogalehrerInnen und Interessierte. Aktuell hauptsächlich noch in anderen Studios, aber will da für mich selbst auch noch so ein bisschen was entwickeln. Genau, und mache in diesem Jahr auch, stecke gerade noch in der BeraterInnen-Ausbildung drin, was natürliche Familienplanung angeht, also hormonfreie Verhütung. Weil ich so ein bisschen reingerutscht bin in das Feld Frauengesundheit, sage ich mal. Und das einfach ergänzend sehr schön fand, weil ich das für mich selbst auch praktiziere. Und Untermiete mache ich auch noch ein bisschen, aber ich lasse dich erstmal.
Nee, das finde ich total spannend. Genau, da würde ich dann auch gleich nochmal nachhaken, wie das mit der Untermiete funktioniert für dich.
Ich habe natürlich die, ich sag mal, die Primetime für mich belegt. Also An den meisten Abenden unter der Woche mache ich Kurse so zwischen 16:30 und je nach Tag 21 Uhr ungefähr. Also manchmal fange ich ein bisschen später an und höre dann natürlich auch später auf, andere Tage ein bisschen früher. Und die Zeiten, wo ich den Raum eben nicht nutze, die habe ich untervermietet. Also das ist aktuell, sind das natürlich so ein bisschen die Randzeiten. Beispielsweise Montag ist das die Yogalehrerin, die so einen späten Yin-Kurs anbietet. Den Freitagnachmittag habe ich untervermietet. Bald werden es auch noch ein, zwei Vormittagstermine sein. Frauen, die zum Beispiel einen Rückbildungskurs anbieten oder auch oft so Eltern-Kind-Themen, das bietet sich ja auch an auf dem Vormittag. Genau, und ich habe mich zur Untermiete entschieden, einmal, weil es ja auch so eine Frage der Umsatzsteuer ist. Also Mieteinnahmen können ja umsatzsteuerbefreit sein. Und weil ich das für mich ganz klar trennen möchte, auch von der Verantwortlichkeit her sozusagen. Also ich biete das schon an, dass ich zum Beispiel auf die Website des Yoga-Hauses dann das Angebot mit draufnehme. Zum Beispiel im Kursplan oder auch, dass ich so eine kleine Vorstellung mache, dass ich das auf den Instagram-Account mit draufnehme. Aber die einzelnen Anbieterinnen sind komplett eigenverantwortlich. Also die organisieren das selbst, die machen ihre Abrechnung. Da habe ich in dem Sinne dann nichts mit zu tun. Freue mich aber natürlich, dass dadurch ein vielfältigeres Angebot entsteht und gucke schon auch so ein bisschen, dass es passt. Also ich hatte jetzt über die Jahre schon sehr kuriose Anfragen, was Untermietangebote angeht, von einem Typen, der sich ein Fotostudio aufbauen wollte im Kursraum, bis hin zu irgendwie Bondage-Workshops, was ja völlig okay ist, aber wo ich sage, ja nee, das passt für mich halt nicht von der Öffentlichkeit, Wirksamkeit so vom Bild nach außen. Ich habe mich auch für Untermieter entschieden, weil ich vorher schon mal die Erfahrung gemacht habe in einem anderen Studio, das ich so ein bisschen mit aufgebaut hatte, dass ich für mich jetzt ganz klar gesagt habe, ich möchte das trennen. Die Leute sind komplett selbst für ihre Angebote verantwortlich. Es ist ja anders, wenn ich jetzt als Studioleitung eine Honorarkraft beauftragen würde und wer die dann ausfällt, krank ist, was auch immer, bin ich ja dann letztendlich meistens die Gelackmeierte und muss dann halt einspringen oder das organisieren. Also ich habe halt die Erfahrung gemacht, ich bin so oft dann kurzfristig eingesprungen und habe dann eine Zeit lang einfach viel mehr Kurse unterrichtet, als ich eigentlich gewollt hätte oder als es halt, ne, das war halt dann nicht nachhaltig auch für mich. Und deswegen, genau, trenne ich das jetzt.
Ja, danke dir für diesen super ehrlichen Einblick. Ich glaube, das ist total hilfreich für viele, die überlegen, wie sie es mit dem Studio aufbauen, weil halt auch so diese Sache, mit diesem baue ich so ein Studio, so ein klassisches Studio auf, wo ganz viele Yoga-Lehrerinnen arbeiten, dann bin ich halt aber auch sofort in dieser Management-Rolle und muss die ganze Zeit, weil ich glaube, so diese Kursvertretungen ist wirklich von allen, die ich auf jeden Fall kenne, die große Studios haben, das ist das Hauptthema, das ist aber auch der Hauptstressfaktor, weil der Stundenplan muss immer stattfinden, das darf nicht ausfallen, das wirkt sich total negativ aufs Studio aus. Genau das, was du ja eben sagst und dann mit diesem, ich vermiete meinen Raum unter, ist ja total smart. Dann ist die Person eigenverantwortlich für ihren Kurs, für ihre Abrechnung und zahlt die halt die Miete. Ja.
Also es hängt natürlich auch einfach so ein bisschen davon ab, was mein Ziel ist, wie du ich möchte das klassische Studio haben, sage ich mal, dass die Teilnehmer und der Teilnehmer jetzt zum Beispiel eine Karte kauft, kann dann alle Kurse besuchen, dann ist es natürlich richtig in dem Sinne, dass ich auf dieser Honorarbasis arbeite und ich das organisiere. Das war aber von vornherein gar nicht mein Ziel, weil ich schon, ich sag mal, sehr alt Marke, ich mache gerade Anführungszeichen, mit den Händen auftrete, dass die Leute spezifisch zu mir kommen für den Kurs, eben auch als Präventionskurs über, ne, über die Krankenkassen da landen, dass es jetzt ohnehin so ein bisschen tricky ist, das verteilen zu wollen, eben weil ich ja nicht als klassisches Studio auftrete. Und es ist natürlich auch eine Frage der wirtschaftlichen Hintergründe, was ich mir wünsche. Also wie du sagst, ich trage natürlich, wenn ich mehr in der Managerin-Rolle bin, trage ich mehr Verantwortung, habe im Zweifelsfall aber auch natürlich mehr Ertrag, weil ich ja dann die Einnahmen habe, alles organisiere und in dem Sinne ja weniger ausgezahlt wird an den Lehrer, an die Lehrerin. Wenn ich jetzt untervermiete, habe ich natürlich erstmal geringere Einnahmen, aber dafür sehr stabil und eben, ne, möglicherweise auch Umsatzsteuer befreit. Und da habe ich halt einfach gerade für mich gesagt, okay, das ist jetzt halt das Modell, was für mich besser passt. Und ich muss sagen, das habe ich auch früher wirklich unterschätzt, wenn ich als Honorarkraft für andere gearbeitet habe, wie krass der Anteil drumherum ist. Also ich habe mich schon, ne, Honorar für Yogalehrerinnen ist ein kontroverses Thema, ist an vielen Stellen wirklich zu niedrig, ist ja auch regional ein Thema. Aber ich muss sagen, seitdem ich die Kurse komplett für mich selbst organisiere seit ein paar Jahren und sehe, was da alles dranhängt an Rattenschwanz sozusagen, an Organisation, Buchhaltung, E-Mails, den Raum instand halten und so weiter und so fort. An jeder Stunde, die ich unterrichte, hängt mindestens eine weitere Stunde dran, die ich einfach rundherum sozusagen tätig bin, unbezahlter natürlich. Und was ich ja als Yogalehrerin in der Regel nicht habe, wenn ich jetzt einfach ins Studio komme, um da zu unterrichten, außer jetzt meinen eigenen Unterricht zu planen und auf Reihe zu haben.
Genau. Plus natürlich dann noch die ganzen Materialkosten, die noch dazu kommen. Ne? Material, Verschleiß, Heizung, Miete, Mieterhöhung, Versicherung, also das eventuell Reinigungskraft, ne? Das ist ja alles, das ist ja auch alles, was die Yogalehrerin, die einfach im Studio unterrichtet und dann sagt, 50 Euro für die Yogastunde sind mir zu wenig, gar nicht sieht.
Genau.
Ja.
Also ich muss sagen, Gewerbemiete ist halt natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, weil das ja auch einfach nicht so reguliert ist wie jetzt normale Mieter. Also ich zahle zum Beispiel für das Yoga-Haus auch deutlich mehr als für unsere Wohnung jetzt hier zu Hause, obwohl unsere Wohnung größer ist. Also das Yoga-Haus ist ziemlich klein, ich glaube 57 Quadratmeter sind das insgesamt. Es ist halt einfach wilder Westen, ne? Also in den meisten Städten können die Vermieter für Gewerbeimmobilien verlangen, was sie möchten. Und wenn es halt irgendjemand zahlt, dann geht es zu dem Preis weg. Also das ist schon, ich habe, wenn ich das so zusammenrechne mit Heizung, mit Strom, mit Internet und so weiter und so fort, habe ich sicherlich an die 1.000 Euro alleine für meine ziemlich kleine Immobilie, was ich an Fixkosten habe im Monat, was halt erstmal reinkommen muss. Und da sind ja jetzt noch gar nicht meine Versicherungen persönlich mit einberechnet, also Krankenversicherung, Rentenversicherung. Wenn ich da rational drüber nachdenke, denke ich mir schon manchmal, warum machst du das eigentlich? Weil es nicht immer im Verhältnis steht zu den Einnahmen, die man hat. Es gibt ja bessere Phasen, es gibt ein bisschen schlechtere Phasen, aber es ist halt auch das, wo gerade mein Herz dran hängt.
Mhm.
Genau. Aber umso schwerer fällt es mir, nachzuvollziehen, dass für manche Yogalehrerinnen dann so eine relativ geringe Untermiete als fester Monatsposten zu viel ist, wenn sie sagen, sie wollen halt einen Yogakurs starten oder so und sagen, das kann ich aber nicht bezahlen. So.
Mhm.
Also diese Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben, gerade natürlich am Anfang, wenn ich frisch starte als Yogalehrerin, es kann halt auch mal bei null rauskommen oder sogar negativ rauskommen am Anfang. Und das ist dann natürlich was anderes, wenn man sich erstmal schon so ein bisschen Standing erarbeitet hat, wenn ich sage, ich bin erstmal für andere tätig, ne, VHS, was weiß ich, kriege ein bisschen Routine rein und stell mich dann auf eigene Beine.
Da sagst du was Wichtiges. Ich glaube, das ist ganz vielen Yogalehrerinnen am Anfang nicht klar. Ne? Also ich meine, Unternehmensgründung an sich geht immer erstmal mit Ausgaben einher und solo-selbstständige Yogalehrerinnen übertragen das aber nicht auf sich und denken nur an die Einnahmen.
Mhm.
Aber jegliche Form von Investitionen sind irgendwo ein ganz natürlicher Anteil davon, wenn ich in eine Selbstständigkeit starte und ich werde immer Ausgaben haben. Und ich meine, die müssen sich ja dann nicht mal beteiligen an deinen WLAN-Kosten, an deinem Steuerberater und so weiter. Weil für dich, ich glaube, das, was Leute eben auch nicht sehen, ist, bei jeder Rechnung, die du noch irgendwie einreichst bei deinem Steuerberater, musst du ja wieder bezahlen. Das ist einfach viel und halt auch nicht die Verantwortung zu tragen, weil du bist am Ende des Monats diejenige, die dir auf den Kosten erstmal vorschießt.
Ja, genau. Natürlich, wenn man startet als Yogalehrerin, ist man ja meist noch erstmal in dieser kleinen UnternehmerInnenrolle drin. Ne? Also, dass du ja bis zum gewissen Umsatz, ich glaube 22.000 sind es aktuell, dass du ja umsatzsteuerbefreit arbeitest. Sobald dann die Umsatzsteuer dazukommt, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat bei mir schon ordentlich reingehauen, weil es natürlich erstmal so ein bisschen das Empfinden ist, okay, ich nehme Geld ein, das hat so ein bisschen das Feeling von angeleckt meins, aber das natürlich jetzt der Umsatz, den ich mache, überhaupt nicht gleich meines Gewinns ist.
Das ist so etwa nicht deine Kurskosten um 19% erhöht.
Das war dann das nächste Learning für mich, wie man das so schön sagt. Na, wenn ich jetzt die Zahlen so angucke, mein Umsatz, wenn ich das als Festanstellung hätte, Träumchen.
Ja, bombastisch.
Mit den Ausgaben, die ich dazu habe. Für den Raum und natürlich, das finde ich halt auch wirklich unfair, muss ich sagen, in Deutschland, ne, dass man als Selbstständige mehr Krankenversicherung zahlt, dass ich den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil zahle, dass ich ziemlich viel Rentenversicherung abdrücken muss. Also ne, als Yoga-Lehrerin ist man ja auch rentenversicherungspflichtig unter den meisten Voraussetzungen. Das ist halt schon heavy. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist voll viel. Und ich finde das ja mit der Krankenkasse, das stoppt ja irgendwann bei 900 Euro im Monat. Aber ich finde, das ist ganz schön krass, dass man 15% da
Ja, da muss ich sagen, ich drücke mich auch gerade, meinen letzten Steuerbescheid einzuschicken, weil ich keine Lust habe auf die Nachzahlung. Ja gut, ich muss es jetzt machen. Aber ich weiß schon, dass ich da auch kräftig nachzahlen muss. Und mein Herz blutet jetzt schon so ein bisschen, weil es ist ja auch, ne, let's face it, wie du gerade gesagt hast, ich kann meine Kursgebühr nicht einfach mal um 19% anheben. Ne? Also klar, das sagt dann auch die Steuerberaterin, ja, naja, wenn sie umsatzsteuerpflichtig sind, ja, dann müssen sie halt, ne, müssen sie halt anheben, aber irgendwann hast du ja auch regional für, ich sag mal jetzt so, schnöde Gruppenkurse, hast du ja auch einen gewissen Deckel erreicht. So. Und ich habe für mich den Anspruch, zumindest für so Gruppenangebote, zusammen mit der Bezuschussung durch die Krankenkasse, dass ich sage, ich möchte halt auch, dass Leute sich das leisten können, die halt jetzt nicht obere Mittelschicht sind oder aufwärts, sondern dass auch, ne, jemand mit weniger Einkommen so einen Gruppenkurs mitmachen kann. Von daher, ja, muss man das schon auf jeden Fall auch ergänzen mit anderen Tätigkeiten, weil es schwierig ist, als Yoga-Lehrerin nur von Gruppenkursen zu leben, beziehungsweise habe ich für mich halt auch so einen Deckel von 10, 11 Kursen die Woche, dann merke ich halt auch, mehr macht mir keinen Spaß.
Das ist schon viel.
Ja, ehrlich gesagt, ich kenne Yoga-Lehrerinnen, die machen noch viel mehr Kurse. Also dadurch, dass ich empfinde es ehrlich gesagt als großen Vorteil, dass ich meine Kurse, meine Angebote alles selbst organisiere, weil ich A, machen kann, was ich möchte und B, natürlich mehr für mich übrig bleibt letztendlich. Yoga-LehrerInnen, die so in größeren Städten, Berlin oder so, als Honorarkraft für viele unterschiedliche Studios arbeiten, da ist das keine Seltenheit, 15 bis 25 Kurse in der Woche zu geben, ne? Weil einfach für dich natürlich nicht viel übrig bleibt, weil du da ja auch noch das große Problem hast von solchen Anbietern, die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, die mit U anfangen zum Beispiel, ne, wo dann die Studios wahnsinnig geringen Betrag letztendlich kriegen. Der Raum ist voll, aber die zahlen pro Nase 7, 8 Euro und dann bleibt halt auch nicht mehr viel hängen. Letztendlich dann bei der Honorarkraft. Also das ist schon ein spicy Thema.
Ja, voll, voll. Aber das ist der Podcast ja da, ne? Diese Dinge sollen ja nur ausgesprochen werden. Ich meine, das hören sich Frauen an, die gerade erst reinstarten in den Beruf. Mhm. Das hören sich Frauen an, die schon super weit sind und überlegen, eigene Studios zu gründen. Und es ist total wichtig, weil diese Konversationen, die finden sonst nirgendwo statt. Es gibt ja Yoga-Lehrerinnen sind ja meistens auf sich allein gestellt. Es gibt super wenig Community-Gefühl. Es gibt Verbände, aber sagen wir jetzt mal, es gibt nicht die Berufsverbände, mit denen man sich so total verbunden fühlt.
Also das sind auch nur Erfahrungswerte, die ich habe durch persönlichen Austausch mit ein paar Kolleginnen bundesweit, mit denen ich halt so ein bisschen verbandelt bin. Oder bin auch sehr froh, dass ich mittlerweile lokal so ein, zwei gute Connections sozusagen habe. Ich finde es ein bisschen schade, dass auch in der Yoga-Branche so ein bisschen Ellenbogenmentalität meines Empfindens nach ausgebrochen ist in den letzten Jahren, was, glaube ich, auch einfach so ein bisschen zu tun hat mit der Sättigung des Marktes, sage ich mal. Also das natürlich ist, es gibt immer mehr Yoga-LehrerInnen-Ausbildung, immer mehr AbsolventInnen und dass manche schon, glaube ich, das Gefühl haben, okay, die Luft wird dünn für mich, was ich aber in dem Sinne nicht richtig finde. Weil, also ich meine, ne, das ist ja auch dein Thema, dass schon jede Person irgendwie die Nische findet und die Leute anzieht, die passen, wenn man sich eben klar nach außen positioniert. Aber natürlich, wenn du jetzt rauskommst, ne, du hast deine 200 Stunden Grundausbildung gemacht. Es klingt böse, aber die Welt wartet jetzt nicht unbedingt auf dich, ne? Also du musst schon losgehen und dich zeigen und das aufbauen über längere Zeit hinweg. Ich habe... als ich das erste Mal losgezogen bin, ne, Raum angemietet habe und auch eigene Faustkurse gegeben habe, ich habe so lange Stunden für 2 bis 3 Leute gegeben, also über ein Jahr, glaube ich, bis es wirklich konsistent so war, dass ich sage, ich hatte mehr als 5, sag ich mal,
im Raum. Da muss man einfach dranbleiben. Ganz genau, das gehört dazu. Und das ist aber total wichtig, dass du das auch mal jetzt hier so öffentlich sagst, weil ich glaube, ganz viele Yoga-Lehrerinnen denken dann immer, ich bin irgendwie falsch, mein Angebot ist schlecht. Ist völlig normal.
Nee, also das ist auch wirklich so einfach dadurch, dass die Leute so voll geballert werden auf Social Media und so mit Infos, mit Angeboten. Ich merke das auch bei mir, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe freie Kursplätze oder ich habe ein neues Angebot oder so, du musst es so oft posten, dass du schon denkst, ich gehe den Leuten damit komplett auf den Sack und dann gibt es immer noch 50%, die das überhaupt nicht mitgekriegt haben. Mhm. Also ich darf da auch noch lernen, ich mache eigentlich viel zu wenig Werbung für mich selbst, weil ich schon denke, ah naja, du hast es ja gepostet und du hast den Newsletter geschrieben und so. Und das haben immer noch so viele überhaupt nicht mitgekriegt und sind dann so, oh, du hattest das und das gemacht, oh, da hätte ich aber gerne teilgenommen. Also, ne, das ist
ja,
halt
ja,
so.
Ja, auf jeden Fall.
Man muss sich da schon auf sein kleines Podestchen stellen mittlerweile und sichtbar werden. Und das finden viele, glaube ich, auch einfach unangenehm am Anfang.
Ja, oder sie wissen nicht so richtig, was an ihnen besonders ist. Das ist ganz, das merke ich ganz oft in meinen Kursen und auch zum Beispiel, wenn ich einen Yoga-Lehrerinnen-Retreat gebe, dass die Leute danach sagen, oh, ich dachte, wir würden alle das Gleiche machen, dabei machen wir alle was ganz anderes.
Voll, ja.
Sie merken dann, dass sie überhaupt nicht miteinander in Konkurrenz stehen.
Ja. Also ich habe zum Beispiel für mich auch gemerkt, ich habe halt so eine, ich sag mal, relativ klassische Ausbildung gemacht, Hatha und Vinyasa-Yoga. Und als ich gestartet bin, habe ich auch viel im Unisport unterrichtet und habe relativ knackige Vinyasa-Kurse gegeben. Ne? Hatte da natürlich auch viel einfach so Anfang und mit 20er in meinen Kursen, alle fresh, und habe dann aber gemerkt, so, wow, okay, als ich aus dieser Welt raus bin und auf einmal so eine ganz bunt gemischte Truppe hatte, dass ich gefühlt nochmal von vorne beginnen musste, was jetzt meine Kursplanung angeht, weil ich gemerkt habe, dass Leute so viele unterschiedliche körperliche Voraussetzungen mitbringen, ich kann dann nicht mein Programm durchziehen, das klappt nicht. Und habe daraus für mich dann halt auch über die Jahre Konzepte entwickelt, dass ich sage, ich unterrichte zum Beispiel super, super gerne komplette AnfängerInnen, die sagen, keine Ahnung, vielleicht auch, ich bin Mitte 50, ich habe noch nie Sport in meinem Leben gemacht, ich bewege mich quasi gar nicht außer zu Fuß, abseits von der Arbeit, aber ich würde es gerne mal mit dem Yoga probieren. So, ne? Mir ist es halt wichtig, solche Leute mit ins Boot zu holen, weil ich mittlerweile weiß, ich habe die Kompetenzen dafür, ich kann die Übungen, die Stunde für sie passend machen, dass sie eine gute Experience haben. Und es gibt so viele Angebote für, ich sag mal, knackiges Vinyasa-Yoga, wo halt dann die Leute sonst hingehen können, wo ich halt für mich gesagt habe, ey, ich mach das nicht mehr. Und habe mich da so ein bisschen eingenischt sozusagen.
Das ist eine total tolle Nische, weil ich glaube, ganz viele Yoga-Lehrerinnen sich wohler fühlen, das zu unterrichten, was sie auch selber üben. Was auch total verständlich ist, da kann man sich vielleicht besser reinfühlen. Und es braucht sehr viel Erfahrung, sehr geschultes Auge, AnfängerInnen unterrichten zu können mit diesen ganzen körperlichen Herausforderungen, vielleicht auch mentalen Herausforderungen und so weiter.
Total. Also komplette NeueinsteigerInnen zu unterrichten, das ist was, das erfüllt mich total. Ich liebe es. Und da habe ich auch festgestellt, ich hatte eine Zeit lang keinen dezidierten AnfängerInnen-Kurs. Und dann hatte ich irgendwie, wann war das? Irgendwie irgendein Sommer. Da war so ein bisschen Flaute im Kursplan. Da habe ich gedacht, schreibst du meinen Grundkurs aus. Vielleicht kommen frische Leute dazu. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Weil man sich natürlich auch reinversetzen muss in Leute, die überhaupt nichts mit Yoga am Hut haben. Die finden irgendwie vielleicht eine Website oder so. Oder bei Präventionskursen kommen dann über die Datenbanken der Krankenkassen. Die können ja überhaupt nichts anfangen mit diesen Begrifflichkeiten. Die wissen nicht, was Hatha ist, was Vinyasa ist, was Yin ist. Selbst wenn eine Beschreibung dazu ist, wenn du eine Beschreibung dazu hast, habe ich die Erfahrung gemacht, die Leute sind einfach überfordert. Und wenn du da drauf schreibst, Grundkurs oder Basic für NeueinsteigerInnen, dann atmen die richtig auf und sagen, oh Gott sei Dank.
Ja, genau.
Das kann ich direkt buchen, das ist mein Ding, ne? Also, das ist, dass man es wirklich ganz klar macht, was so die Zielgruppe ist, um so die, sag mal, Überforderten abzuholen.
Genau, man muss nicht nur eine Sache machen, aber jedes Angebot muss super klar definiert sein, damit die Leute sofort wissen, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir, weil alles, was irgendwie kompliziert ist oder auch unklar, ist abschreckend. Da guckt man weiter.
Genau, und da guckt man natürlich anders drauf, wenn man schon Jahre, Jahrzehnte so in der Yoga-Welt sozusagen drin ist. Und für mich ist halt auch dieser Grundkurs, ich mache das über 8 Einheiten, super wertvoll, weil ich die Leute kennenlernen kann Und kann die dann besser weiter schleusen sozusagen. Also, dass ich dann gucken kann mit denen zusammen, willst du eher was Fließendes, dann kannst du in den Kurs kommen. Und jede meiner Gruppen hat natürlich auch so ein gewisses Grundfeeling, sage ich mir. Also ich weiß, dass die den Vinyasa-Kurs am Dienstag machen, dass die ein bisschen anders üben oder drauf sind, als mir den Vinyasa-Kurs am Donnerstag beispielsweise. Und dann kann ich mittlerweile die Leute da ganz gut einsortieren sozusagen. Und weiß, dass es dann in dem Sinne eine harmonischere Gruppe ist und alle mit einem besseren Gefühl rausgehen. Manchmal ist es ja sehr herausfordernd, wenn man eine super heterogene Gruppe hat oder ganz viele unterschiedliche Voraussetzungen. Ja, cool. Das habe ich dann halt in den Grundkursen, wo ich aber auch ein entspanntes Programm, sage ich mal, mache, wo natürlich auch ganz viel Wissensvermittlung erstmal ist für den Einstieg. Und dann kann ich halt gucken, was passt zu euch. Genau.
Mm. Ja, genau. Dann bekommt man auch, was ausgeschrieben wurde. Ne? Ist ja auch immer wichtig, dass man dann auch so die Erwartungen da erfüllt von dem, genau, was am Anfang ausgeschrieben wurde.
Und ich habe für mich auch gemerkt, also ich war noch nie eine Person, die so extrem harmoniebedürftig ist, die es so allen recht machen möchte. Ich war schon immer so ein bisschen eigensinnig, glaube ich. Ich glaube, da können meine Eltern mitgehen. Viel Meinung schon immer.
Sehr gut.
Aber ich habe für mich total gemerkt, als ich für mich den Schritt gemacht habe, zu sagen, okay, auf Social Media beispielsweise zeige ich mich auch mehr mit meinem Gesicht, einmal Fotos, aber dass ich auch wirklich so in Anführungszeichen Laber-Stories mache, also dass ich mich auch einmal mal zeige und spreche mit den Leuten. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass da so eine Resonanz kommt. Also das erste Mal, als ich das gemacht habe, hatte ich direkt super viele Reaktionen und war so, wow, okay, was ist denn hier jetzt gerade los? Und die Leute lieben es einfach. Also, dass ich gucke, dass ich mich auf meinem Account auch wirklich persönlich zeige. Das ist jetzt kein reiner Yoga-Tipp-Account sozusagen. Es geht auch viel um mich als Person. Ich gucke, dass es persönlich ist, aber nicht privat. Das ist natürlich so eine feine Linie. Aber dadurch, dass ich mich dort auch wirklich zeige als Person, die Leute, die sich davon angesprochen fühlen, die passen dann auch wirklich zu meinem Angebot und in das kleine Yoga-Haus, habe ich festgestellt. Also je mehr ich zeige, wer ich bin und was ich mache, desto besser ist diese Selbstselektion sozusagen vorab von den Leuten, die dann
kommen. Da würde ich auch gleich gerne mal nachhaken, weil du dich ja sehr politisch und sehr klar positionierst auf deinem Kanal. Ich meine, das, du hast ja schließlich auch während der Pandemie oder nach der Pandemie gestartet, also es war ja auch eine gewisse Notwendigkeit vielleicht irgendwie. Aber da würde ich gerne mal so ein bisschen wissen, was bedeutet das für dich, so eine politisch klar positionierte Yogalehrerin zu sein? Und wie sieht das für dich in der Praxis tatsächlich aus?
Eine gute Frage. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch politisch ist. Also selbst die Leute, die sagen, ja, ich bin neutral oder unpolitisch, das ist ja an sich dann auch schon mal eine politische Haltung. Ne? Also
meine Liebsten.
Ich halte wenig von den Leuten, also es gibt ja in der Yoga-Szene viel, die sagen, ach, so nach dem Motto, lass uns doch alle lieb haben, ich halte mich da raus. Das so dieses Wischiwaschi, sage ich mal, das ist nichts für mich. Also ich bin grundsätzlich, würde ich zumindest von mir behaupten, ein sehr freundlicher und respektvoller Mensch und begegne natürlich auch Leuten, die eine andere Meinung haben als ich, face to face mit, ne, mit Anstand, mit Respekt. Mir vieles, was ich so auf Social Media gepostet habe, das kam dann natürlich aus so einem, schon aus einer gewissen Emotion heraus. Also wenn ich merke, okay, mich packt da irgendwas, mich kitzelt irgendwas, dann lasse ich das so eine Weile vor sich hin brodeln. Also ich reflektiere das auch schon. Ich haue das dann nicht einfach ungefiltert raus, sage ich mal. Aber wenn ich merke, okay, das hält an über ein paar Tage, das brodelt einfach im Hinterkopf so vor sich hin, dann setze ich meistens schon einen Post auf. Und das sind dann auch ehrlich gesagt oft Themen, wo ich viel Resonanz drauf kriege. Also wo Leute dann sagen, boah, danke, dass es mir jemand ausspricht, oder finde ich total klasse von dir, mutiges Statement, weil ich halt für mich auch so gefestigt bin, dass ich sage, ich kann Grenzen setzen, ich kann mit einem gewissen Gegenwind, mit Widerstand umgehen. Und wenn ich für mich reflektiert habe, das ist jetzt etwas, was für mich wichtig ist als Aussage, dann teile ich das auch. Ich lese Sachen, die ich poste, die lese ich 10-mal durch, bevor ich die sozusagen rausschicke. Und es ist dann aber auch sehr spannend für mich, was gerade oft von anderen YogalehrerInnen zurückkommt. Also das erste Mal, als ich mich auch in der Pandemie geäußert habe, ich hatte einen Post gemacht, glaube ich, wo drauf stand, wer zu allen Seiten hin offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Schon ein bisschen provokant.
Richtig gut, weiß ich noch ganz genau, als du das gepostet hast. Ich wollte ja auch schon lange.
Total viele Reaktionen gekriegt habe von Leuten, die gefragt haben, boah, Svea, ist alles okay bei dir? Du wirkst so wütend, was ist denn los? Und ich gesagt habe, ich bin überhaupt nicht wütend, das ist halt einfach was. Es war auch in meinem Empfinden nicht irgendwie aggressiv oder wütend formuliert. Aber dass Leute oft mit so Direktheit nicht mehr umgehen können, mit so einer Ansage sozusagen. Also für mich ist es eher spannend, dann was das in den Leuten quasi auslöst. Also da bin ich natürlich als Psychologin auch ausreichend reflektiert und geschult, dass ich sage, okay, das, was ich jetzt irgendwie mit mir ausmache, was in mir vorgeht, ist nicht das, was in dir vorgeht oder was meine Worte bei dir auslösen. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Zirkus sozusagen. Mhm. Und dass dazwischen auch erstmal eine Grenze ist. Genau, aber es ist nichts, was ich jetzt so in meine Stunden dezidiert hereintragen würde. Also ich mache jetzt keine Predigt zu Beginn der Vinyasa-Stunde über die aktuelle Weltlage. Aber meine TeilnehmerInnen wissen schon, dass ich eine gewisse Haltung habe. Und ich habe auch mittlerweile relativ viele Leute, die explizit zu mir kommen, weil sie sagen, sie finden es gut oder sie haben gelesen, was ich schreibe und resonieren damit und haben deswegen mich ausgewählt, ne, sozusagen über andere YogalehrerInnen, zu denen sie auch hätten gehen können. Also ich glaube, das ist auch oft die Sorge, oh Gott, wenn ich jetzt was sage oder mich positioniere, so dann kommt niemand mehr oder was weiß ich.
Nee. Ja, aber das ist ja genau das, ne? Wenn ich weiß, ich habe eigentlich Bock auf Yoga, aber nicht auf Esoterik, dann gehe ich zu Svea, weil da weiß ich genau, das bekomme ich da. Ich bekomme da genau das, was ich will. Und ich finde, es ist ja immer eine Sache, was man sozusagen in seinem Marketing, auf seiner Website, was man nach außen gibt. Und das heißt noch lange nicht, dass man im Yoga-Unterricht vor Ort da auch drüber spricht.
Ja.
Diese Dinge sind ja schon, die passieren ja lange vorher.
Und ich glaube, da sind meine TeilnehmerInnen aber auch dankbar in dem Sinne, dass sie ja wissen, woran sie sind bei mir. Also ich hatte auch Menschen, die während so der akuten Phase der Pandemie quasi, die gesagt haben, okay, sie fühlen sich safe, halt weiterhin in meine Kurse zu kommen. Auch wenn sie einer Risikogruppe angehören oder beispielsweise Angehörige zu Hause haben, die sie pflegen, die in einer Risikogruppe sind, weil sie A, wussten, dass die Leute, die in meine Kurse kommen, da auch einfach umsichtig und reflektiert umgehen mit dem Thema und dass ich auch über die akute Phase hinaus sozusagen Wert gelegt habe und Wert lege auf sowas wie Lüften oder ich habe immer noch Luftreiniger in meinen Kursräumen stehen. Und da geht es ja jetzt nicht nur um die C-Infektionskrankheit, das ist ja auch so schnöde Sachen wie Erkältung oder so. Ne? Und ich weiß, bei allen meinen Leuten, die bleiben halt einfach zu Hause, da schalten sich über Zoom dazu, wenn sie jetzt so ein bisschen schniefen oder kränkeln im Winter. Und ich habe da überhaupt keine Probleme mehr. Also ich hatte auch über die ganze Pandemiezeit hinweg keinen einzigen Ansteckungsfall in meinen Kursen, soweit ich das nachverfolgen konnte.
Ja, total gut. Weil ich glaube nämlich auch, dass du eben da nicht nach allen Seiten offen ist, stärkt eigentlich total deine, also Marke, wenn man das jetzt mal so im Marketing-Sprech sagen möchte, ne, stärkt deine Personenmarke und sorgt auch für stärkere, langfristigere Kundinnenbindung, weil die Leute eben wissen, es gibt einfach Informationen, die sie über dich finden können, die du auch von dir aus teilst, denen sie sich verbinden können und wo das einfach für sie passt.
Ja. Also das ist halt auch was mir wirklich wichtig ist, ne, sozusagen langfristige Beziehungen aufzubauen. Natürlich habe ich Leute, die jetzt einen 8er oder einen 10er Kursblock buchen und dann sagen, boah, es passt gerade nicht mehr für mich oder es war ganz nett, aber ist nicht meins. Zum überwiegenden Teil, also ich würde sagen 70% mindestens, habe ich Leute, die einfach weitermachen. Also ich habe, natürlich ist es so, dass bei Präventionskursen jetzt 2 im Jahr bezuschusst werden. Das ist für viele Leute so nice to have. Die kommen dann aber einfach weiter. Also ich habe, seitdem ich auch dieses feste Kurssystem habe, habe ich viel weniger Hopping so. Auch dadurch glaube ich, dass ich sage, nee, du hast deine Gruppe. Ich binde mir das nicht ans Bein mit Nachholstunden und Ausweichtermin, weil die Leute halt auch, glaube ich, also aus, wenn man das so nennen will, KundInnen-Sicht, ist es natürlich nice, wenn ich sage, okay, ich kann heute nicht, kann ich dann nächste Woche am anderen Tag kommen zusätzlich. Aber die sehen natürlich nicht, wie viele andere Angebote ich noch habe. Ich wäre jeden Tag bestimmt 1,5 Stunden, 2 damit beschäftigt, das nur zu koordinieren, dass Leute in andere Kurse rein wollen, weil ich ja durch die Blockkurse jetzt auch kein Online-System habe, wie das bei so
Karten. Du hast ja auch gar nicht genug Matten dann frei, theoretisch.
Für nee, alle Karten, also das ist natürlich anders, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen riesen Kursraum, da passen, keine Ahnung, 25 Leute rein oder so. Ob da jetzt 2 Leute mehr sitzen oder nicht, fällt ja dann nicht so ins Gewicht. Aber ich habe bei mir bei voller Belegung 10 Plätze, ne? Und da ist es dann natürlich, ich kriege da nicht einfach 111. Person reingeprummelt. Das funktioniert nicht. Und viele Leute sagen ja auch einfach erst super kurzfristig ab. Und da bin ich dann auch oft schon im Studio und eine halbe Stunde später kommen dann schon die ersten TeilnehmerInnen für den ersten Kurs. Also das passt auch zeitlich gar nicht. Ja. Und ich habe am Anfang dann so ein bisschen Gegenwind bekommen. Ich hatte auch so eine Handvoll Leute, die gesagt haben, nö, dann kommen sie nicht mehr. Habe ich gesagt, ja, tut mir leid, aber okay. Und alle anderen sind fein damit, weil ich für mich die Entscheidung getroffen habe und die Menschen merken das. Wenn du klar bist in deiner Entscheidung, dann diskutieren die da auch nicht. Also muss ich hin und wieder mal die Grenze ziehen und sagen, nee, ich mach das nicht. Lies nochmal die Teilnahmebedingungen nach, die ich mitgeschickt habe. Aber letztendlich bin ich da auch fein mittlerweile, wenn das halt nicht für alle passt.
Ja, da würde ich dich jetzt auch gerne nochmal abschließend fragen, was du so für Tipps und Ideen hast für Yoga-Lehrerinnen, die vielleicht auch sich ein bisschen klarer positionieren wollen, sei es jetzt politisch oder sei es jetzt mit ihren AGB, aber die vielleicht nicht genau wissen, wie oder sich da noch nicht so gefestigt fühlen wie du. Du da noch so Ideen hast.
Also ich würde es auf jeden Fall erstmal aufschreiben, ne? Man muss es ja noch nicht irgendwo reinstellen und dann auch einfach mal in mich reinhorchen, wie geht's mir damit? Also wenn ich mir das nochmal durchlese, reflektiert das wirklich das, so was sozusagen meine innere Haltung ist, was meine Werte sind, bin ich fein damit, wenn ich das durchlese, will ich noch irgendein Wording verändern? Also manchmal ist es ehrlich gesagt schon so, dass ich Sachen nochmal ein bisschen abschwäche sozusagen, bevor ich die dann reinstelle auf Social Media. Und dann kann man das ja auch nochmal durch weitere Schleifen sozusagen schicken. Also dass ich zum Beispiel sage, ne, ich schicke das einer Freundin und die guckt da mal drüber und sagt, was sie davon hält. Das ist dann aber natürlich auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil vielleicht sagt die dann, oh, das ist jetzt aber ein bisschen hart, das würde ich nicht posten. Und wenn du sagst, aber ich fühle es eigentlich schon.
Ja.
Das kann dann schon so die erste Hürde sein, aber grundsätzlich auch einfach mal, ne, das erstmal in einen kleineren Raum zu stellen. Vielleicht hast du irgendwie eine WhatsApp-Gruppe mit Leuten, mit denen du die Ausbildung zusammen gemacht hast oder so, ne, dass man sich erstmal so erste Echos sozusagen anhört, bevor man sich traut, das dann so in die breite Öffentlichkeit zu schicken. Letztendlich, finde ich, muss man für sich selbst, aber vor allem entschieden haben, ich bin okay damit, das jetzt raus zu posaunen sozusagen, egal was zurückkommt. Also ich habe noch nie irgendwas gelöscht oder so, was ich rausgeschickt habe, weil ich für mich weiß, wenn ich das reinsetze, dann ist es auch richtig für mich. Und es können dann natürlich auch Kommentare zurückkommen, die in dir dann wieder was auslösen. Also zum Beispiel den letzten Post, den ich gemacht hatte, der so ein bisschen politischer war, wo es eben so um die rechte Unterwanderung der esoterischen Szene und so weiter ging. Da habe ich schon auch echt viel Gegenwind bekommen. Und natürlich löst es auch, das macht was mit mir, egal wie in Anführungszeichen gefestigt ich bin. Aber das ist ja auch okay. Also ich darf ja dann in dem Moment auch erstmal ein bisschen traurig sein, wenn irgendwie eine schwierige Nachricht mich erreicht oder mich ärgern darüber, was Leute da drunter schreiben oder so. Aber das sind ja letztendlich nur Emotionen, ne? Also es kommt ja auf und es vergeht wieder. Und also ich würde schon, wenn ich sage, okay, ich will mich mehr positionieren, wirklich in mich gehen, möchte ich das? Möchte ich auch alles drumherum haben? Ich finde, es hat aber so viele Benefits auch einfach, dass du eben sozusagen deine Community findest, dass Leute zu dir finden, die passen. Und ganz ehrlich gesagt mache ich das auch, um Leute auszusortieren. In dem Sinne, dass ich sage, ich habe keinen Bock, mit bestimmten Personengruppen umzugehen in meinen Yogakursen, wo ich die Erfahrung gemacht habe, das ist einfach schwierig im persönlichen Umgang und mit denen muss ich mich in Anführungszeichen dann auch überhaupt nicht mehr rumschlagen, wenn ich mich halt vorher schon positioniere, weil die finden das so blöd, was ich schreibe. Die sagen, na, natürlich melde ich mich nicht fürs VIAS-Kurs an. Und in dem Sinne kommen wir dann auch gar nicht zusammen und müssen uns dann da nicht aneinander reiben. Also mir ist es lieber mittlerweile, wenn das sozusagen im virtuellen Raum stattfindet, dass mir jemand schreibt, boah, Svea, ich finde es total blöd, was du geschrieben hast und du hetzt und spaltest oder was auch immer. Das ist ja gerne mal so Thema, ne? Die C-Krankheit. Als wenn das jemand wäre halt in meinen Kursen, dass ich mich halt sozusagen face-to-face dann auseinandersetzen muss, meinetwegen noch mit anderen Leuten drumherum. Das findet dann halt schon vorher statt
einfach. Das kann ich total verstehen. Das ist so viel besser, wenn dir jemand das einfach bei Instagram schreibt, anstatt dass du dich dann Wochen oder Monate lang mit der Person jede Woche auseinandersetzen musst. Viel besser.
Ja. Ich hatte auch dieses Jahr einmal wirklich Ärger mit einer Person. Ich hatte noch relativ lange die Regelung, dass ich gesagt habe, ich nehme nur geimpfte TeilnehmerInnen in meine Kurse oder diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Kontroverse Geschichte, wurde ich auch für angegangen. Das war aber mein Screening-Kriterium einfach, um die Personengruppe rauszufiltern. Die Schnittmenge aus Leuten, die Yoga super gut finden und die extrem passioniert gegen Impfung sind. Das ist meiner Erfahrung nach einfach ein bisschen schwierig, um das so auszudrücken. Und hatte eben noch lange für mich diese Regelung. Und da gab es auch eine Person, die mich echt krass angegangen hat in E-Mails, also wirklich 2, 3 DIN A4 Seiten E-Mails, wo ich mich dann irgendwann anwaltlich und polizeilich beraten lassen musste, weil ich dachte, okay, wenn die Person jetzt halt irgendwann vor der Tür steht, ich bin ja abends oft alleine im Studio, ehrlich gesagt, höchstens der Hund ist dabei. Da musste ich dann auch wirklich ein Kontaktverbot aussprechen. Und da durfte ich mich ein paar Wochen mit rumschlagen. Aber da dachte ich mir, okay, das ist jetzt besser, dass wir das so ausgetragen haben, als wenn die Person im Kurs gelandet wäre und da vielleicht irgendwann irgendein Eklat gekommen wäre.
Total, wäre auch unangenehm gewesen für die anderen Teilnehmenden. Ne? So stellst du ja irgendwo auch diese Harmonie innerhalb der Gruppe sicher.
Ja. Und ich finde es halt, ich finde es nicht, was soll ich sagen, nicht richtig. Es ist ja schon, in dem Sinne schließe ich ja bestimmte Menschen aus, die ich in meinen Kursen nicht haben möchte. Ich sage denen ja aber nicht mehr, okay, du musst mir jetzt so und so die Sache vorzeigen, bevor du meinen Kursraum betreten kannst. Das mache ich ja nicht. Ich sage ja einfach ins Internet, welche Leute ich gerne in meinen Kursen haben möchte, so, oder wofür ich stehe. Die suchen sich ja sozusagen selber aus, wo sie hingehen möchten und wo nicht. Es gibt ja aber so eine riesige Palette an Yoga-Angeboten mittlerweile, dass ich es albern finde zu sagen, ja, ich als einzelne Lehrerin würde jetzt sonst wie Leute diskriminieren, die können ja einfach irgendwo anders hingehen. Also es gibt ja allein in meiner Stadt, es gibt ja hunderte Yoga-LehrerInnen mit zig verschiedenen Angeboten, die sich an verschiedenste Personengruppen richten. Du kannst ja, wenn du Yoga üben möchtest, du findest immer irgendwo.
Man findet immer irgendwas, was auch irgendwie passt. Und ich glaube auch nicht, dass eine Yoga-Lehrerin, die vielleicht eine andere Einstellung hat als du, von sich wirklich mit Fug und Recht behaupten kann, sie würde gerne mit jeglicher Person zusammenarbeiten.
Ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, so, ich bin denen zu krass aufgestellt oder so. Ich finde mich jetzt in keiner Weise radikal, aber es mag Leute geben in einem gewissen Spektrum, die sagen, ey, ich finde es total blöd, ich hätte keinen Bock, dass die in meinen Kurs kommen. Ist ja auch total okay. Also ich respektiere das dann auch, wenn andere Leute mir so eine Grenze ziehen würden. Ne? Das ist ja dann richtigerweise keine Einbahnstraße.
Ja, genauso fühlst du dich ja abgestreckt, wenn du irgendwelche Webseiten liest oder irgendwelche Instagram-Kanäle.
Ja, das hatte ich jetzt tatsächlich eher so im Untermietbereich, dass ich halt, also natürlich ging mir da auch jetzt einiges an Geld durch die Lappen, aber dass ich halt gesagt habe, nee, es gibt einige Leute, die nehme ich halt nicht als UntermieterInnen, die dann sagen, sie bieten was im kleinen Yoga-Haus an, was dann in so eine wirklich weirde Richtung geht. Also ich meine, wir sind von Yoga halt auch sehr schnell bei Quantenheilung, Geistheilung, keine Ahnung was. Ja, und da sage ich dann für mich, nee, das passt nicht. Aber es ist halt auch schwierig, als ich angefangen habe reinzuschreiben in die Anzeigen zur Untermiete, dass ich sage, okay, ich will jetzt halt in dem Sinne seriöse Angebote, keine Esoterik, dass die Leute das nicht trennen können. Also, dass mich dann auch YogalehrerInnen gefragt haben, ja, aber darf ich dann noch Meditation unterrichten und Chant nehmen? Wo ich sage, ja, natürlich darfst du das. Aber ne, es gibt kein klares Wording oder keine Trennung so richtig zwischen Angeboten, die einfach meines Empfindens nach wirklich merkwürdig sind oder Heilversprechen geben oder krass unseriös sind und Yoga mit Hand und Fuß. Ne? Also ich mache hier keine Fitnessklasse, ich mache ja auch Meditationsübungen und ne, alles, was so zum Yoga dazugehört, aber wird nicht ganz klar so von Esoterik grenzen. Das ist halt, glaube ich, auch was, da muss ich die Yoga-Welt jetzt noch so ein bisschen die Zähne ausbeißen in den nächsten Jahren, habe ich das Gefühl.
Ja, aber ich glaube, das wird. Und ich glaube, je mehr wir darüber sprechen, je klarer wir darüber sprechen, desto mehr Leute hören das, machen sich selber die Gedanken, klären das irgendwie mit ihrem eigenen Umfeld und so weiter. Ja. Ich habe da schon das, bin da ganz zuversichtlich, dass das wird, dass da mehr Klarheit reinkommt einfach.
Ja, ich merke schon auch, dass sich einiges tut, muss ich sagen. Und gehe da, glaube ich, mit bei dir, dass du sagst, da ist so ein gewisser Optimismus vorhanden. Ja.
Ah, das war richtig, richtig, richtig spannend, dir da so zuzuhören, das auch zu hören, wie du das alles für dich regelst. Deshalb jetzt letzte Frage. Kann man außerhalb von in deinem Studio zu kommen, noch irgendwie mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich brauche ein bisschen von Svea-Energie in meinem Leben?
Brauche ein bisschen Svea in meinem Leben. Sehr gerne. Also ich bin natürlich auch online aufgestellt. Ich muss sagen, ich habe das noch nicht auf meiner Website mit drauf. Kennst du ja vielleicht, das ist immer so ein Projekt, alles, was man anbietet, auch wirklich tagesaktuell auf der eigenen Website zu haben. Also ihr dürft gerne auf mich zukommen. Ich biete Beratung an, auch Mentoring für YogalehrerInnen. Ihr könnt auch online am Yoga-Unterricht bei mir teilnehmen. Da ist dann so bei den Präsenzkursen keine Bezuschussung möglich. Also es würde für diejenigen, die da so ein bisschen drinstecken, es wurde ja aufgeteilt jetzt bei den Präventionskursen, entweder Präsenz oder reine Online-Angebote. Du kannst aber auch an vielen Kursen bei mir online teilnehmen. Dann gibt es nur halt die Bezuschüsse in der Krankenkasse aktuell nicht mehr, weil ich das nicht als IKT-Angebot zertifiziert habe. Genau, und man kann grundsätzlich bei mir auch hospitieren, wenn du sagst, du hast mal Bock, irgendwie einen Tag nach Braunschweig zu kommen und reinzugucken bei mir. Das biete ich an, so in Kombination mit einer Beratungssession danach sozusagen.
Genau, das
Nachbesprechen und auffangen kann, ja.
Ja, 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 ja. Hospitieren ist mega hilfreich für Yoga-Lehrerinnen.
Ja.
Voll cool, ich danke dir. Ich werde alles verlinken in den Shownotes, damit ihr Svea auch sofort findet.
Gerne.
Ja, genau. Ansonsten, wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, wendet euch einfach gerne direkt an Svea.
Total gerne. Genau. Werdet los, was ihr denkt über die Folge.
Und ja, ich danke dir für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit und natürlich für deine Zeit. Das hat mir total viel Spaß gemacht.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.